Kafka im Kino. Die Herrlichkeit des Lebens erzählt vom letzten Lebensjahr und der letzten Liebe des Dichters. Eine Filmkritik bei uns. Außerdem sprechen wir mit Oliver Brunner, dem designierten Intendanten des Theaters Ingolstadt, über seine Pläne ab diesem Herbst. Wir kommentieren die Entscheidung der Gemeinde Pullach, Ottfried Preußler als Namenspatron des örtlichen Gymnasiums abzusetzen. Und wir klären, ob das neue Schiedsverfahren für NS-Raubkunstfälle hält, was es verspricht, nämlich dass Konflikte künftig schneller gelöst werden sollen.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
Unsere Musik heute kommt aus Montreal, klingt aber nach den 1920er Jahren. Die Texte des Orchester Criminal sind auf Jiddisch und tauchen ein, wie schon der Bandname verspricht, ins kriminelle Milieu jener Zeit in osteuropäischen Metropolen wie Warschau oder Odessa. Originali heißt das neue Album vom Orchester Criminal. Morgen erscheint es. Erster Vorgeschmack: Keinems Land.
Sie überkommen dem Gräuel, als Kindler halte ich mir in Hand, jetzt nur ein Pistol. Mein Lamm am Maul, Musik gewesen, mein Fach Gitarrist. Ein Teil ich nur, Togois, wie alt der Lerje schießt. Mein Leben ist tot. Ich starb, weil ich habe. Show me frei ergeuden, a gas von meinem Haube. Wandert sich im Kopf in der Gut, ist ohne Schiebe. Und jetzt genau, gibt es Pass, nächste Fantasie. Als ich sie bitte, gibt es Angst. Musik macht jetzt nur ein Bild. Also war heute irgendwo gesund. Der Mond ist von dem Leben, ist von Kinder Instinkt, von der Gaffe, die allgemeine, ich bin noch da singt. Der Hitler von der Musiker, aus Berger zu erkennen, wo an, der Eugen seine Sorgen. Revolution von mein Hand, von jenes euch wird sie. Macht der Katrins Spottel, sie stirbt in der See. Mein Alles hat gebaut, ruft mir auf, ich schiff ich es dann. Lärme die Gedeine, gehen es mir auch schon.
Ganovim Loschen nennt man das auf Jiddisch, also die Sprache der Gauner und Ganoven, die das Orchester Criminal in seinen Texten zitiert. Gesprochen wurde diese Sprache in der Unterwelt osteuropäischer Städte, also vermutlich auch in Prag, wo Franz Kafka 1883 als Sohn jüdischer Kaufleute geboren wurde. Im Juni jährt sich der frühe Tod des Dichters infolge einer Tuberkuloseerkrankung zum 100. Mal, weshalb er heuer verstärkt gewürdigt wird in Ausstellungen, Theaterproduktionen und Filmen. Erst vorgestern ging es bei uns in der Kulturwelt um eine neue Serie über Franz Kafka, die ab 20. März in der ARD-Mediathek stehen wird. Und heute schon startet ein Film über Kafkas letztes Lebensjahr ins Kino. Die Herrlichkeit des Lebens heißt er. Und gedreht hat ihn, und zwar als Kamerafrau wie als Co-Regisseurin, Judith Kaufmann, die auch bei Ilka Çataks Oscar-nominiertem Erfolgsfilm Das Lehrerzimmer die Kamera geführt hat. Mehr über den Kafka-Film und die Filmemacherin jetzt von Moritz Hohlfelder.
Ein Historienfilm? Nein, eigentlich nicht. Die Herrlichkeit des Lebens, das Drama rund um die letzte Liebe des Schriftstellers Franz Kafka, ist zeitlos inszeniert, fast so, als würde es in unseren Tagen spielen. Hell ist dieser Film, er hat etwas Strahlendes. Auch die Hauptdarsteller überzeugen durch ihr frisches Spiel. Henriette Confurius als Dora Diamant und Sabine Tambrea als Kafka. Sie, eine junge, forsche und gleichzeitig in sich ruhende Frau, die von Confurius mit charmanter Offenheit gespielt wird, und er, ein kränkelnder, tuberkulosegeplagter Schüchterling, wobei er in Bezug auf diese junge Frau ganz entschieden wirkt. Er will sie unbedingt kennenlernen, mit ihr Zeit verbringen.
Ich bin ein kranker Mann, Dora. Ich habe Lungentuberkulose. Zurzeit geht es mir gut, aber das ist trügerisch, denn es schwankt.
Das ist mir egal.
Dora Diamant und Franz Kafka lernen sich im Sommer 1923 zufällig an der Ostsee kennen. Er schreibt, sie tanzt und möchte Schauspielerin werden. In der Sonne glitzern die Wellen, das Meer rauscht, der Wind pfeift durchs Dünengras. Co-Regisseurin und Kamerafrau Judith Kaufmann nähert sich den beiden, als wären sie ihr schon lange vertraut. Die Kamera ist meist nah an dem Paar, ohne den beiden zu sehr auf die Pelle zu rücken. Kaufmann setzt sie raffiniert ins Licht, hebt sie hervor, ohne dass das künstlich oder übertrieben wirken würde. Auch wenn es um einen der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geht, steht die Sprache keineswegs im Vordergrund, erklärt Judith Kaufmann. Sie lässt die Bilder sprechen.
Ein Kinofilm im besten Falle, ja, hat mit Kompromisslosigkeit zu tun im Erzählen. Und mit Kompromisslosigkeit in der Form. Vor allem glaube ich, dass es um Bilder geht, die einfach in einem Kinofilm, der dich berührt, in dich eindringen und die du auch nicht vergisst mehr. Und das hat selten mit Dialog zu tun und mit Sprache, sondern mit, dass die Bilder eine andere Form von Erzählung finden.
Viele Halbnahaufnahmen, wenige Totalen. Das alles oft wie ein Kammerspiel oder besser noch wie ein Tanz, den die Kamera aufmerksam beobachtet. Mal umkreist sie die beiden mit großer Agilität, was eher dem Charakter von Dora entspricht. Mal erstarrt die Optik etwas oder hält vielmehr inne, was eher Franz charakterisiert. Schnell entsteht eine große Vertrautheit mit dem Paar. Kafka stirbt 1924 im Alter von nur 40 Jahren. Nur ein Jahr hatten Dora und Franz, um ihre Liebe zu leben. Sie steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Er schwebt immer etwas darüber. Sie mag den Indikativ, er bevorzugt den Konjunktiv. Ihre Verschiedenheit inspiriert beide. Und die Kunst des Films besteht nun darin, diese Unterschiedlichkeit durch das Casting sowie das visuelle Konzept zum Ausdruck zu bringen. Co-Regisseur Georg Maas schwärmt von der Fantasie und Entschiedenheit seiner Mitstreiterin und Kamerafrau Judith Kaufmann.
Mir gefällt, wie tief die da reingeht. Also sie ist dann so präzise zu versuchen herauszufinden, was diese Szenen bedeuten. Von daher war dann auch klar, dass wir Ausstattung und Kostüm jetzt nicht so voll historisierend haben wollen, was so eine Distanz erzeugt. Das ist schön, aber eigentlich guckt man dann auf sowas drauf. Ne? Wir wollten, dass man da drin ist als Zuschauer, dass man mit den beiden mitfiebert, wie in einem zeitgenössischen Liebesfilm sozusagen. Und das hat sich dann auch aufs Szenenbild übertragen. Auch die Räume sind ja nicht überausgestattet. Das ist alles sehr zurückgenommen und es ging um diese Klarheit.
Berührend ist diese Liebe. Auch traurig, aber nie sentimental, vielmehr getragen von dieser Klarheit in der visuellen Umsetzung. Sehr präsent bleibt einem dieser Film, der ansonsten recht konventionell inszeniert ist, aber in seinen Bildern eben existenzielle Intensität besitzt. Ohne eskapistisch zu sein, feiert er die titelgebende Herrlichkeit des Lebens.
Neu im Kino, Die Herrlichkeit des Lebens, ein Film von Judith Kaufmann und Georg Maas über Franz Kafka. Kafkaesk oder sagen wir zumindest gruselig grotesk fanden viele, was in den letzten Jahren in Ingolstadt passiert ist. Das örtliche Stadttheater, ein betonbrutalistischer, dabei als Zeugnis der Nachkriegsmoderne, keineswegs unattraktiver Bau aus den 1960ern, muss saniert werden. Ein Standort zur Errichtung einer Ausweichspielstätte war schon gefunden. Doch dann wurde das Projekt per Bürgerentscheid zu Fall gebracht. Die Situation war verfahren, ehe unverhofft die Wende zum Guten eintrat. Ingolstadt konnte dem schweizerischen St. Gallen seinen Theaterhilfsbau, der dort ausgedient hatte, abkaufen. Das Gebäude wurde zerlegt und soll nun in Ingolstadt wieder erstehen. Vorgestern war der Spatenstich. Es war sozusagen der erste Startschuss in eine neue Theaterzukunft der Stadt. Der zweite erfolgt heute, denn am Vormittag stellt Oliver Brunner seine Pläne vor. Er startet als Intendant im Herbst in seine erste Ingolstädter Spielzeit. Schönen guten Morgen, Herr Brunner.
Guten Morgen.
Nach dem Bürgerentscheid gegen die erste Version der Ausweichspielstätte, die wurde als Millionengrab diffamiert, hat man den Eindruck bekommen können, Ingolstadt ist eine theaterfeindliche Stadt. Was hat die Stadt für Sie aber gleichwohl interessant gemacht, dass Sie sich als Intendant beworben haben?
Also einmal dieser Ruf dieses wunderbaren Stadttheaters, das ich schon länger beobachte, auch aufgrund der Produktionen, die hier stattfinden, aufgrund der RegisseurInnen, die hier arbeiten und natürlich aufgrund des gewachsenen, tollen Ensembles.
Ihr Vorgänger, noch Intendant Knut Weber, ist, glaube ich, heilfroh, dass er Ihnen mit der St. Gallener Lösung geordnete Verhältnisse übergeben kann. Aber auch sonst, Sie haben es ja auch angedeutet, ist das Haus eigentlich künstlerisch nach 13 Jahren von Knut Weber wohl bestellt. Trotzdem, wer neu kommt, will immer auch was neu machen. Woran wollen Sie anknüpfen? Was werden Sie ändern?
Also einmal möchte ich natürlich an der Offenheit, also auch was Themen und was Spielplanpositionen angeht, anknüpfen. Also da bin ich auch sehr froh, wie offen und ich sag's mal so, wie trainiert das Publikum hier auch ist, was Ästhetiken angeht. Das interessiert mich. Der Hauptausrichtspunkt ist eigentlich, ich möchte mich noch mehr der Stadtgesellschaft öffnen, noch mehr Themen und Stücke auf die Bühne bringen, die noch mehr aufmachen, noch mehr alle Mitglieder der Stadtgesellschaft auf der Bühne repräsentieren. Also zum einen, dass ich eröffnen möchte mit einem türkischen Liederabend im kleinen Haus. Eine Produktion, die für mich eine Einladung auch an die Stadtgesellschaft ist. Dieser Abend heißt Istanbul und ist ein Sezen Aksu Liederabend von Selin Kara, Thorsten Kindermann und Akin Emanuel Şepay. Und mit diesem auch zweisprachig durchgeführten Abend werden wir als Geste quasi auch an die Stadt eröffnen. Dazu gehört aber auch die Romanadaption dieses wunderbaren Romans Identity von Mitu Sanyal. Ein Roman, der sich mit Identitäten auseinandersetzt, mit der Frage, sind wir nicht alle Menschen? Und deshalb ist es völlig egal, welche Hautfarbe wir haben.
Sie waren zuletzt Schauspieldirektor am Staatstheater in Darmstadt. Ihre künstlerischen Anfänge liegen in München. Sie waren enger Mitarbeiter von Dieter Dorn, als der Intendant am Bayerischen Staatsschauspiel war. Für Dorn stand immer der Text im Mittelpunkt der Regiearbeit und oft waren es auch große Klassiker. Sie haben schon gesagt, Sie wollen nicht nur den Kanon bedienen, aber es gibt auch große Titel. Hamlet, Molières Menschenfeind. Inwieweit war die Zeit bei Dorn prägend für Sie?
Sehr. Bei Dorn erinnere ich mich immer noch an den Umgang, also wie die Proben liefen, den Umgang mit den Spielern, den SpielerInnen und natürlich den Schwerpunkt auf die Sprache, wobei ich das jetzt nicht mehr so dogmatisch sehe. Also das hat jetzt, ich meine, nicht die Behandlung der Sprache, sondern auch, wie man mit Texten umgeht. Ich glaube, da hat sich doch einiges verändert. Und
ein anderer Ton.
Ja, und es geht immer mehr darum, wie lässt der Spieler, die Spielerin den Text an sich ran. Wie sagen wir immer so schön, du musst bar bezahlen, du kannst den Text nicht einfach nur schön präsentieren.
Wer es jetzt bös meinen würde mit Ihnen, der könnte sagen, in Ingolstadt folgt auf einen älteren weißen Mann ein ebenfalls nicht mehr blutjunger weißer Mann. Es wird ja in vielen Theatern über kollektive Leitungsmodelle nachgedacht. Oft gibt es Tandems, also gern gemischt, geschlechtliche Doppelspitzen an der Intendanz. Unter anderem, um auch zum Beispiel nicht zu sehr Macht auf eine Person anzuhäufen, um Machtmissbrauch vorzubeugen. Wie wollen Sie für eine gedeihliche Führungskultur sorgen?
Einmal bin ich ein absoluter Teamplayer, weil mir sonst auch langweilig wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so die graue Eminenz im Elfenbeinturm, das ist nichts für mich. Ich will mich auch reiben, also das will mich auch auseinandersetzen, will diskutieren. Und ja, ich habe ein wunderbares künstlerisches Team aufgestellt, mit dem ich zusammenarbeite. Ich bin ja nicht regieführend, bewusst. Ich komme aus der Produktionsleitung, ich bin Ermöglicher und ja, ich habe eine Oberspielleiterin, Mirja Biel, über die ich mich wahnsinnig freue, die 2 Inszenierungen pro Spielzeit machen wird. Und ich bringe eine Chefdramaturgin mit, die auch gleichzeitig meine Stellvertreterin ist, in künstlerischen Fragen Sonja Walter. So ist also auch dieser Spielplan entstanden, also im Team. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung oder so hoffe ich für eine gute wie sagt man so schön, auch Werksleitung hier in Ingolstadt.
Vorgestern war, wie gesagt, der Spatenstich fürs Ausweichquartier. Sie haben, nehme ich an, sich ein Bild auch vor Ort gemacht und Sie haben auch schon im Vorfeld diese St. Gallener Lösung als nachhaltig und wertig begrüßt. Im letzten Herbst hieß es mal, im kommenden Herbst könne der Spielbetrieb im neuen Ausweichquartier beginnen. Heißt das, wenn jetzt unter Inszenierungen für die nächste Spielzeit drunter steht, kleines Haus, ist das dann schon die neue Spielstätte?
Nein, wir freuen uns natürlich, dass die Interimspielstätte schon kommt in diesem Jahr. Aber das Holztheater, wie es so schön heißt, was heute auch einen neuen Namen bekommt, nämlich Theater am Glacis, das Holztheater kann nur bespielt werden, wenn wir das große Haus nicht mehr bespielen, also voll als Repertoire im Repertoire.
Und wie lange wird das sein?
Ja, ich hoffe, dass die Sanierung 2027 startet. Es hängt mit einer Verkettung von bestimmten Umständen zusammen. Also wir brauchen als erstes hier ein neues Werkstatt- und Probengebäude, damit das große Haus ausziehen kann. Und in dem Moment habe ich dann auch das Personal und auch das komplette technische Equipment, um das Holztheater im Repertoire zu bespielen. Ich werde aber das Holztheater jede Spielzeit mindestens zweimal, aber punktuell eher bespielen. Das wird auch in der ersten Spielzeit so sein. Das wird ein besonderes Kennenlernen mit dem Holztheater sein, nämlich in Form einer Art Festival für das junge Theater. Der Gegenstand wird sein die Konferenz der Tiere, nach dem Buch von Erich Kästner. Und es wird eine Kooperation mit Schulen, Kindergärten aus Ingolstadt sein. Und wir werden 3 Tage lang dieses Gebäude erobern.
Sie sind gebürtiger Niedersachse, aber ein Großteil Ihrer beruflichen Vita hat sich in Bayern abgespielt. Sie haben auch in München studiert. Sie waren in Augsburg Dramaturg in leitender Funktion. Inwieweit ist jetzt Ingolstadt nach 8 Jahren in Hessen auch so eine Art Heimkehr für Sie?
Also es ist eine große Heimkehr. Es ist das Tollste, was ich mir wünschen konnte. Ich habe mich in Hessen ein bisschen in der Diaspora empfunden.
Also Sie sind gefühlter Bayer mittlerweile?
Absolut.
Zeigt sich woran?
Am Lebensgefühl, an der großen Liebe zu dieser Landschaft und zu den Menschen. Und zur Sprache.
Im Kulturweltgespräch war das Oliver Brunner. Heute Vormittag stellt der künftige Ingolstädter Intendant seinen ersten Spielplan vor. Danke für die Einblicke vorab.
Vielen Dank.
Verspart vielen Bänken nicht, und Kugels von Leiden wird man verlangen und schicke dich. Sie muss die Bauern bringen, so nicht groß nehmen. Hob nicht gebracht, in sich haben wir zu viel Dinge. Sie ist besser, sie leid.
Sie hören Bayern 2 mit der Kulturwelt. Das war nochmal eine Kostprobe von Originali, dem neuen Album des Orchester Criminal. Ja, und der Name verpflichtet. Es ist eine Welt der Gauner und Ganoven, der sich die Band verschrieben hat. Und so ein Spitzbube, das ist auch der Räuber Hotzenplotz. Der Mann mit den 7 Messern ist, trotz schwerer Bewaffnung zwar, kein diabolischer Finsterling. Der Bösewicht in den nach ihm benannten Kinderbüchern
ist er dennoch. Und Kasperl und Seppel, die ihm das Handwerk legen, sind die Guten. Im wahren Leben sind die Rollen nicht immer so eindeutig verteilt. Ottfried Preußler, der den Räuber Hotzenplotz und weitere unvergessliche Figuren geschaffen hat, ist für Generationen von Menschen der Held ihrer frühen Lesejahre. Weil Preußler aber als junger Mann einen Roman geschrieben hat, in dem er die HJ glorifizierte, ist er nun für manche ein gefallener Held. Gestern beschloss der Gemeinderat von Pullach, das örtliche Ottfried-Preußler-Gymnasium umzubenennen. Knut Korzen kommentiert die Entscheidung.
Eines der berühmten Fotos von Ottfried Preußler zeigt den Kinderbuchautor, wie er freundlich lächelnd zum Abschied die Mütze lüpft. Ganz so, wie das seine Romanfigur Krabbert macht. Einen sogenannten Abschied in Würde vom Namenspatron möchte nun auch das staatliche Gymnasium Pullach nehmen. Und so würdelos, wie zuletzt über den Namensgeber Preußler gerechtet und geurteilt wurde, kann man die Entscheidung nur begrüßen. Eine Schule, die den einstigen Lehrer Ottfried Preußler posthum schulmeistert, indem sie gouvernantenhaft darauf hinweist, dass dieser den Schulbetrieb mal als öde bezeichnet und sich damit, Zitat, abfällig über den Wert des Schuldienstes an sich geäußert habe, eine solche Schule betreibt sinnbildlich gesprochen Frontalunterricht. Oder sollen wir lieber gleich sagen, schwarze Pädagogik. Schwarze Magie jedenfalls taucht in Preußlers Oeuvre auf, was die Leitung des Pullacher Gymnasiums allen Ernstes zur Feststellung verleitete, problematisch für die Lernenden erscheinen die in einigen Werken dargestellten fragwürdigen Konfliktlösungsstrategien durch Gewalt und oder Hexerei. Da wundert sich nicht nur die kleine Hexe. Dieser Logik zufolge allerdings dürften Gymnasien weder nach Goethe noch nach Schiller benannt werden. Zu viel Gewalt und Hexerei im Spiel. What's next? Eine Triggerwarnung vor dem Räuber-Hotzenplotz, dass die Lektüre retraumatisierend wirken könnte? Oder ein wohlmeinender Hinweis in Das kleine Gespenst, dass es Gespenster in Wahrheit gar nicht gibt? Nein, es war nie eine Liebesgeschichte zwischen dem Pullacher Gymnasium und Ottfried Preußler und deshalb ist es gut, dass jetzt an ein Ende gelangt. Es war übrigens auch gut und richtig, dass man die Schülerinnen und Schüler in Pullach sich intensiv mit dem Leben und Werk Preußlers hat befassen lassen in einer AG. Nur, dass man ihn 2013 noch für einen, Zitat, würdigen Namenspatron hielt, der für pädagogische Ziele und Ideale steht, und heute für das gerade Gegenteil, das befremdet dann doch. Um es klar zu sagen, Ottfried Preußlers im Alter von 17 Jahren verfasster und 1944 veröffentlichter Jugendroman Erntelager Geier ist ein trauriges Zeugnis der Verführbarkeit junger Menschen durch eine totalitäre Ideologie. Ganze 4 Exemplare sollen davon heute noch existieren. Sein Roman Krabbert von 1971 ist eine Parabel darüber, wie man dem Bannkreis des Bösen, einer dunklen Macht, als junger Mensch entkommt. Die Auflagenhöhe dieses Buches liegt bei knapp 4 Millionen Exemplaren, allein in Deutschland. Krabbert ist Schullektüre, Erntelager Geier längst im Orkus der Geschichte verschwunden. Man nennt das historische Gerechtigkeit. Was man an einem Gymnasium übrigens auch mal lehren könnte, dass es mitunter so etwas wie eine Selbstgerechtigkeit der Nachgeborenen gibt.
Die Gemeinde Pullach hat Ottfried Preußler als Namensgeber ihres Gymnasiums abgesetzt, Knut Korzen kommentierte. Kulturstaatsministerin Claudia Roth spricht von einem wichtigen Fortschritt, um die Rückgabe von NS-Raubkunst deutlich zu verbessern. Vor gut 20 Jahren war eine unabhängige Kommission eingerichtet worden, die seither bei Differenzen über die Rückgabe entsprechender Kulturgüter vermittelt. Aber erfolgreich war sie nur in rund 2 Dutzend Fällen. Denn bisher konnte eine Konfliktpartei den Dialog blockieren. So zum Beispiel geschehen im Streit um das Picasso-Gemälde Madame Soleil. Die bayerischen Staatsgemäldesammlungen widersetzten sich beharrlich einer Anrufung der Kommission, die von den Erben des jüdischen Kunstsammlers Paul von Mendelssohn-Bartholdy angestrebt wird. Ja, und das soll sich nun künftig ändern. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Stefan Mikiska, Kunstmarktkenner. Morgen, Stefan. Was ändert sich durch diese Beschlüsse denn jetzt konkret?
Ja, also es ist ein Durchbruch einerseits, denn wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es ist nicht mehr so, dass eine Partei, in der Regel die bisherigen Besitzer, ein deutsches Museum, die Beratung stoppen kann, dadurch, dass es verweigert. Und es reicht jetzt, dass die meist jüdischen Vorbesitzer eine Anfrage stellen und dann muss ein Schiedsgericht entscheiden. Das ist auch ein entscheidender Unterschied. Die beratende Kommission hatte, wie sie schon heißt, nur beratende Funktion. Ein Schiedsgericht entscheidet. Das ist ein juristisches Urteil, das dann bindend ist. Und je nachdem, wie es ausgeht, wird dann das Bild restituiert an die jüdischen Vorbesitzer oder es bleibt im Museum. Das ist eine offene Geschichte auf See. Und vor Gericht ist man immer unsicher und weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist hier auch so. Die Kommission war ein Fachrat und mit rein beratender Funktion. Bayern muss es jetzt aushalten, dass die Familie Mendelssohn-Bartholdy-Schöps ziemlich sicher das Schiedsgericht wegen Picassos Madame Soleil, 1905 gemalt, in der teuren blauen Periode, auf Rückgabe klagt. Bayern hatte sich bisher verweigert, weil sie meinen, deutlich beweisen zu können, dass das Bild ohne Druck in den 30er Jahren über die Schweiz und New York an Justin Tannhauser gegangen ist. Und nach dem Krieg hat dann der Kunsthändler Justin Tannhauser, der in München auch sehr bekannt war, das Bild an die Staatsgemäldesammlungen verkauft.
Und das ist ja nur ein Fall von vielen jetzt. Es gibt ja mehrere Fälle. Warum war es denn deshalb so wichtig, dass die deutsche Politik ihre Haltung geändert hat?
Ja, es gab letzte Woche eine Verschärfung der sogenannten Washington Principles, die jetzt 26 Jahre alt sind, von 1998, wo es heißt, es muss möglich sein, dass auch nur eine Partei diese ganzen juristischen Prozess in Gang setzt. Und wir waren unter den ersten Unterzeichnern der Washington Principles 1998, also Deutschland. Wir haben 5 Jahre später die beratende Kommission in Magdeburg gegründet. Die hieß lange auch Limbach-Kommission nach ihrer Vorsitzenden. 10 bis 11 Personen waren das, der Öffentlichkeit, Provenienzforscherinnen, Diplomaten, Jüdischer Weltbund, Juristinnen, aber alle sehr auf den Bereich spezialisiert. Und das ist jetzt natürlich anders, wenn man vor Juristen jetzt quasi Beweis führen muss. Die Bestimmung der beratenden Kommission war, dass keine Museumsleute, aber auch kein Handel da drin sitzen könnten, weil denen hat man unterstellt, dass sie eventuell Partei sind. Aber das ganze Verfahren war jetzt 25 Jahre lang unglaublich unübersichtlich, uneinheitlich, sehr bürokratisch. Die Verfahren dauerten Jahre, wenn sie überhaupt zustande kamen, weil ja eine Partei verweigern konnte. Eine weitere Generation von Nachkommen der Sammler stirbt langsam weg, das muss man so brutal formulieren. Und jetzt durch die einseitige Anrufbarkeit wird es natürlich feste Verfahrensregeln geben. Man hofft, dass das Ganze gültig ist und funktioniert ab Ende des Jahres. Also man will bereits Ende 2024 diese Schiedsgerichte haben. Und bisher wurden, wie du schon gesagt hast, in 21 Jahren gerade mal 24 Werke zurückgegeben. Das wird jetzt sehr viel mehr werden.
Und wie eingangs gesagt, Claudia Roth begrüßt das Ganze. Gibt es aber auch Bedenken bezüglich der neuen Regelung?
Ja, eines ist, dass weiterhin die Museen für die Provenienzforschung zuständig sind. Das ist aber eine ihrer Aufgaben. Sammeln, ausstellen, forschen. Und man muss zugunsten der Museen sagen, die Museen haben eigentlich nicht zu ihren eigenen Interessen entschieden, sondern seit 1998 wurden 42.000 Kunstwerke freiwillig zurückgegeben durch diese Provenienzforschung an den Museen. Die andere Frage ist natürlich, wie sich die Juristen, die in so einem Schiedsgericht sitzen, mit diesen Kunstfragen beschäftigen werden. Ich wäre dafür, dass man dieses Schiedsgericht relativ fest besetzt, aus Spezialistinnen und Spezialisten, und nicht, dass die sich in jeden Fall wieder einarbeiten müssen, weil das Ganze ist natürlich eine ungeheuer komplizierte Materie. Bei der bisherigen beratenden Kommission, das waren lauter Fachleute, die konnten bei einem Namen eines Vorbesitzers schon den Verdacht haben, das könnte tatsächlich Raubkunst sein, weil der Mann eben tatsächlich oder die Frau ihre Kunstwerke verloren hat während des Dritten Reiches.
Einschätzungen von Stefan Mekiska waren das zum neuen Schiedsverfahren für NS-Raubkunstfälle. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.